Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 331. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Das interreligiöse Podcast vom House of One. Ich bin Kybra und freue mich, dass ich hier wieder mit meinen wunderbaren Co-Hosts bin, mit Rebecca und Maike. Hallo zusammen.
Hallo. Hi. Schön, hier zu sein.
Ja, ich finde auch total toll, dass wir hier sind. Wieder ein neues Thema, wieder am Start. Und ich habe auch schon gehört, für diejenigen, die die letzten Folgen noch nicht angehört haben, dass die Füße- und Haare-Folge sehr witzig war, habe ich gehört. Also, falls ihr es noch nicht gehört habt, dann schaut doch mal rein. Heute geht es um etwas ganz anderes. Und zwar geht es heute um aufmunternde Gebete oder Verse aus unseren heiligen Schriften. Ich meine, wir sind Menschen. Wir haben alle Höhen und Tiefen. Wir haben manchmal Tiefen, noch mehr Tiefen. Und dann hat man manchmal sogar die Angst oder man sieht kein Licht. Man sieht dann irgendwann doch schon das Licht, aber es kommt dann doch ein bisschen später. Vielleicht weiß ich nicht, es ist ganz unterschiedlich. Und überhaupt, ich finde auch, die Welt ist ja auch so mit Bergen, mit Höhen und Tiefen. So die Menschen auch, also mit Emotionen. Und vielleicht meine Anfangsfrage an euch beiden. Was braucht ihr, wenn ihr nicht so, wenn ihr euch nicht so gut fühlt, wenn ihr so ein bisschen euer Tief habt? Braucht ihr eher Menschennähe? Braucht ihr eher die Einsamkeit oder weiß ich nicht, einen Schlaf? Habt ihr da irgendwelche Know-hows, die wir über euch wissen sollten, wenn wir wissen, okay, euch geht's gerade nicht gut, damit wir wissen, was zu tun ist?
Bei mir ist das total unterschiedlich. Es kommt so ein bisschen drauf an, was es ist und irgendwie so um welchen geht's, hat es mit mir persönlich zu tun? Also betrifft es mich persönlich oder betrifft es meinen Bereich der Arbeit, der Gemeinde, der Kirche oder so? Das sind auch gerade ein paar Herausforderungen baulich, die vor mir liegen. Es ist unterschiedlich. Also manchmal brauche ich wirklich ein Ohr, eine gute Freundin, der ich darüber erzählen kann und ich kann irgendwie ganz ehrlich einfach mal alles loswerden und teilen. Oft hilft es mir auch, alleine zu sein, mich irgendwie so abzuschirmen und so einen Abstand zu gewinnen von der Thematik, mich vielleicht ein bisschen abzulenken. Und was mir richtig, richtig hilft, also innerlich, christlich, sagt man dann so, Erbauung.
Das finde ich immer so ein merkwürdiges Wort, aber
zu dem Bauspiel.
Ja, genau.
Genau. Aber mir hilft es wirklich zu singen. Ah. Ich habe so in den letzten Jahren, ist es wirklich ein Anker für mich geworden. Und vor allem hilft es mir richtig gut, in Gemeinschaft zu singen. Und
da war auch so. Du hier Texte?
Ja.
Okay.
Wenn das okay ist.
Nein.
Genau, also. Aber genau. Wirklich die Klassiker im Gesangbuch, also ja. Texte, die mich schon lange begleiten. Und da merke ich, da greife ich dann so drauf zurück und da kann ich irgendwie alles reinlegen und das beschwingt mich und das gibt mir einfach so neue Kraft. Und ich muss auch ein bisschen gucken, in welchem Setting ich dann da sitze, weil manchmal öffnen sich dann gleich alle Schleusen bei mir und es fließt dann.
Ja.
Und wenn ich selber verantwortlich bin für den Gottesdienst, muss ich dann noch ein bisschen so das Pendel irgendwie halten, dass ich mich da nicht zu sehr öffne, weil sonst zerfließe ich in dem Moment. Das kommt dann hinterher, aber das Singen hilft mir richtig.
Schön. Rebecca?
Ja, also ich kann mich da eigentlich ganz gut anschließen. Meistens brauche ich eigentlich eher, also ich bin jemand, der sich zurückzieht erstmal kurz. Ich muss irgendwie erstmal bei mir sein und das so. Und vor allen Dingen, wenn es mir so richtig schlecht geht oder ich so richtig energielos bin, ich bin dann auch so jemand, der so Ewigkeiten schläft einfach.
Ah ja.
Und es ist aber, also ich glaube, früher wurde das immer so negativ gesehen, aber es hilft mir wirklich, so Sachen zu verarbeiten. Genau, aber ich bin auch jemand auf jeden Fall, wenn irgendwie ich ein zwischenmenschliches Problem mit jemandem habe oder so, dann muss ich ganz viel darüber reden, weil ich das irgendwie in meinem Kopf allein nicht so geordnet kriege. Und ich bin so jemand, der so das irgendwie verarbeitet, indem ich mit irgendwie anderen Leuten in den Austausch gehe. Genau, und das mit dem Singen finde ich auch ganz spannend. Ich mag das auch total gerne tatsächlich, so dann irgendwie so Kabbalat Shabbat irgendwie dann so, wenn alle zusammen singen. Und ist ja auch psychologisch bewiesen tatsächlich, dass das so regulierend ist fürs Nervensystem. Und dieses Summen ja auch zum Beispiel hilft. So, es gibt so diese somatischen Übungen, die man machen kann. Ja, auch wenn es einem nicht so gut geht. Also somatisch heißt halt mit dem Körper. Und so Singen und Summen kann total regulierend sein. Und es gibt auf jeden Fall auch, ich bin auch jemand, der so gerne so bestimmte Songs sich dann anhört oder so. Oder Lieder, dass es mich irgendwie beruhigt.
Spannend.
Ja, und du, Kybra?
Eigentlich ja auch ähnlich tatsächlich, je nach Situation halt. Aber ich glaube, ich bin auch eine Person, die eher so ein bisschen erstmal meine eigene Privatsphäre brauche. Weil ich, wenn ich krass aktiv bin und auch noch ein bisschen emotional, dann kann ich auch ein bisschen, also dann bin ich einfach lustlos gegenüber Menschen und sprechen. Und aber wenn ich mich, wenn ich aufgeregt bin über, wenn mich aufgeregt hat über jemanden, dann muss ich natürlich auf jeden Fall ins Gespräch kommen, weil sonst spreche ich mit mir selbst.
Und dann wird es auch manchmal schlimmer, ne? Diese.
Ja, ja, weil ich dann nur meine Gedanken höre und dann habe ich niemanden, der mir sagt, ja nee, da liegst du vielleicht falsch oder weiß nicht, du überreagierst jetzt oder weiß nicht oder du hast recht und dann geht's weiter. Aber genau, ich glaube, ich brauche auch so ein bisschen eher. Ich muss erstmal zu mich kommen und schlafen finde ich auch immer eine gute Lösung für mich auch. Ich schlafe über meine Probleme hinweg. Manchmal sind die noch da, aber ja, aber wenn ich dann tatsächlich was, ich habe jetzt keine Gesänge, aber Gebete oder überhaupt das Rezitieren aus dem Koran muss gar keine bestimmter Vers sein, Sure sein, aber genau, da gibt's natürlich schon Suren, Verse, da kommen wir aber gleich nochmal, die mich erinnern und da quasi mir das ertragbarer machen. Aber ich glaube, ich höre eher das raus, dass man uns erstmal fragt, was brauchst du gerade? Dass man überhaupt nicht direkt anfängt zu sprechen oder alleine zu lassen, sondern erstmal überhaupt, ich glaube, das gilt für jeden, dass man erstmal fragt, ja, kann ich etwas für dich machen? Und was brauchst du gerade? Dass man dann weiß, okay, die Person braucht jetzt gerade eine Privatsphäre, dass man nicht beleidigt wird. Weil ich kann auch nicht, ich reg mich auch gerade auf, wenn ich darüber erzähle, wenn ich alleine sein möchte und mein Gegenüber möchte aber bei mir sein, und dann, wie soll ich das noch signalisieren? Man möchte alleine sein, aber dann hat man noch damit zu hadern, der Person zu vermitteln, nein, du bist mir wichtig, aber ich kann gerade nicht mit dir. Ja, schwierige Sache.
Ich habe ein Buch darüber geschrieben, es heißt Nö.
I know.
So, vielleicht könnte das helfen.
Dankeschön. Ich habe es schon gelesen.
Mark hat mir auch mal eine kleine Sine geschenkt, also so ein Mini-Magazin. Ja. Das Nein, die wirst du auch geben.
Dankeschön. Oder guck mal, ich habe hier so einen Ring.
Und dann zeigst du es einfach so.
Und da steht Nein drauf. Okay. Aber es ist ein Flip-Ring. Ich weiß nicht, ob man es empfangen kann. Also andersrum gedreht steht Ja. Und ich trage
auch
seit dem Schreiben des Buches das heute Nur Nein.
Gut, dass es am kleinen Finger ist und nicht
am Mittelfinger?
Ja.
Ja, es gab keine andere Größe und ich wollte ihn unbedingt haben.
Vielleicht war es cool. Genau, so sollte es. Also beim nächsten Mal auf die Ringe von Mike geschaut, was für Modus die dort hat.
Genau.
Wie so ein Stimmung, diese kleine Ringe, die man früher hatte, diese Stimmungsringe, ja.
Okay, sorry. Nee, genau, aufmunternde Gebete ist ja unser Titel heute. Wir haben jetzt auch gesprochen, Gesänge, Gebete, Verse. Habt ihr aber konkrete Stellen oder konkrete, weiß ich nicht, Gebete, Gesänge, Zeilen, wo ihr sagt, das ist eine Zeile, wie ein Vers, das mir Kraft gibt? Mhm.
Ich fange einfach mal an und habe diesmal nur aufs Zweite Testament geschaut, weil ich dachte, Rebecca erzählt bestimmt über Psalmen und auch über, naja, okay, ich habe sie absichtlich rausgelassen, aber sonst kommen wir da gleich nochmal zu. Ich habe ins Zweite Testament geblickt und wollte euch ein paar Verse mitgeben. Also ich finde das, erst einmal, eigentlich ist die Bibel aus christlicher Perspektive ein mutmachendes, trostspendendes, hoffnungsgebendes Buch, heiliges Buch. Eigentlich, man klappt es auf und daraus erströmt die Botschaft Hoffnung. Und christlich zu leben heißt eigentlich im Glauben, in der Liebe und in der Hoffnung zu leben. Diese drei Säulen sind das, was den christlichen Glauben ausmacht. Mhm. Und die Hoffnung oder das Mutmachende eben nicht als eine entfernte Vision zu sehen oder irgendwas, was irgendwann mal eintrifft, sondern es fängt schon jetzt an und darauf zu vertrauen. Also es gibt diese große Verbindung, dass Hoffnung an Vertrauen gekoppelt ist, dass Gott dass es gut wird, auch wenn es bei uns oder in der aktuellen Situation nicht gut wird oder es noch eine Katastrophe gibt, dass das große Ganze, also es endet im Guten oder das Gute ist, weiß ich nicht, so, ja. Und es gibt da so spannende Sätze, wie zum Beispiel im ersten Thessalonikerbrief, da heißt es, darum tröstet euch untereinander, wie eine die andere erbaue oder wie einer den anderen erbaut. Also tröstet euch untereinander und erbaut euch untereinander. Das finde ich einen ganz wichtigen Vers nochmal, der mir dann auch nochmal sagt, wenn ich sehe, dass es den Menschen neben mir nicht gut geht, dass ich versuche, daran mitzuwirken, dass es ihnen besser geht und ich kann darauf vertrauen, wenn es mir nicht gut geht, dann sind andere Menschen für mich da.
Das ist auch physisch. Also ich kann mehrere bauen. Also jemand fällt irgendwie zusammen, ja, dass ja. man die dann wirklich nochmal ein Stück.
Genau, genau. Und das kann ja eben durch Worte sein, aber das kann eben auch physisch sein. Also dass man mit Essen zum Beispiel unterstützt oder wenn Menschen nicht mehr in der Lage sind, für sich selber zu sorgen, also einfach auf sie Acht gibt. Es heißt auch im 2. Timotheusbrief, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Also Gott hat uns nicht gegeben die Angst, so, sondern die Kraft, die Besonnenheit, die Liebe, dass es weitergeht. Darauf dürfen wir vertrauen. Und eine Geschichte finde ich ganz spannend, und zwar Paulus und Silas werden ins Gefängnis geworfen in der Apostelgeschichte und sind da angekettet und sind im Dunkel und haben quasi keinen Ausweg mehr. Also so ein bisschen auch eine Situation, wie du beschrieben hattest. Und sie loben in dem Moment, sie loben Gott und singen. Und dann sprengen natürlich die Fesseln und die Mauern des Gefängnisses wackeln und stürzen ein und so. Aber was dann kommt, finde ich auch alles super spannend. Aber jetzt geht es nicht darum zu bewerten, ob das so wirklich passiert ist oder so, sondern im tiefsten Dunkel, in dem Moment der Auswegslosigkeit, loben sie dennoch Gott, halten an Gott fest und singen. Und die anderen Mitgefangenen hören sie. So heißt es da auch. Das finde ich ganz spannend. Und das führt zur Befreiung. Wie die dann aussieht, ist ja nochmal was anderes, ein anderes Thema. Aber das finde ich sehr mutmachend und kraftgebend.
Ja, danke. Also für uns mutgebend, hoffnunggebend und für die Personen, die eben erwähnt werden, denen hat es Mut gebracht. Also sind anscheinend auch, also kennen wir jetzt in allen drei Religionen, dass das eben vor allem die Personen betrifft, die wovon erzählt wird, aber auch wir mitnehmen können, was sie erleichtert hat, was sie zur Erleichterung gebracht hat.
Ja, und ich glaube, wichtig ist dabei festzuhalten, dass die Hoffnung nicht, also dass es besser wird, das liegt nicht allein bei mir. Also ich kann nicht in mich heraus selber auf mich hoffen, sondern ich brauche eine Hoffnungsquelle, auf die ich mich verlassen muss. Also es geht gar nicht ohne Vertrauen, auf die ich vertraue und durch diese hoffnungsvolle Vertrauen auf Gott, das Festhalten oder sich verankern in, also in Anlehnung an das Wort Amen zum Beispiel, beziehungsweise der Anker ist ja auch ein christliches Symbol der Hoffnung, dieses Festmachen und sich da so den Anker da so auswerfen, gibt mir, also kann ich wieder aufstehen, kann weitergehen, kann überhaupt wieder mit all dem Leid und was ich auch immer ertragen muss, das Leben bestehen.
Get up, stand up, don't forget the life. Ich hab's jetzt mal geändert. Das ist also falsch.
Aber
auch aus meinem Munde werdet ihr einen Fight hören. Rebecca, hast du uns Verse mit?
Ja, ich finde es ganz interessant, weil Maike hat ja die Psalme erwähnt und das heißt Tehillim. Und es ist es gibt diese große Tradition, dass man Tehillim sagt. Also, dass es bestimmte Verse gibt für bestimmte Situationen in deinem Leben, um diese Hoffnung zu haben. Und ich finde es von der Idee her total schön und ich kenne andere Leute, die das machen und denen das total viel Kraft gibt und komischerweise kann ich mit diesen Psalms ganz wenig anfangen. Ich kann gar nicht so richtig irgendwie sagen, so deswegen, aber wenn ich den Text lese, sei es in Hebräisch oder auch in Übersetzung, dann berührt mich das nicht so. Ich glaube, weil ich nicht damit aufgewachsen bin, weil das nicht sowas ist, was ich so schon von, wo ich irgendwie schon mehr mit irgendwie Bezug hatte. Und aber eigentlich sind die ja total schön. Das sind so 150 Gedichte, die in der Tradition König David zugeschrieben werden, dass er die, er ist ja auch so ein, wie soll man sagen, so ein Gedicht, also so ein Dichterkönig sozusagen gewesen, wird ja auch oft mit so Musik und sowas in Verbindung gebracht. Und da gibt es total schöne Psalms. Also es gibt zum Beispiel Psalm 28, 14. Das ist dann so, schaue zu Gott, sei stark und hab Courage und solche Sachen. Und ich kann mir total vorstellen, dass das total heilsam für Leute ist. Aber wenn es mir schlecht geht oder wenn ich irgendwie denke, okay, gut, ich brauche jetzt Erbauung, ne? Hast du gesagt? Aus den Texten, da gibt es andere Sachen, die mir irgendwie Mut zu sprechen. Also es gibt zum Beispiel so ein paar Gedichte, die ich total Gebete, die ich total gern mag. Es gibt einmal das Birkat HaDerech, das ist das Gebet des Weges, wörtlich übersetzt. Und eigentlich sagt man das wenn ich eine richtige physische Reise antrete. Also so, bevor ich ins Flugzeug steige oder auch zu egal. Aber ich mache das auch manchmal ganz gerne, wenn ich mich irgendwie mental auf irgendeinen neuen Weg einlasse oder so, dass ich so eine Entscheidung treffe und denke, okay, gut, jetzt ist es so ein Wendepunkt und ich gehe in so eine andere Richtung, dass ich das sage.
Mhm.
Und ist natürlich eine sehr, weiß nicht, individualistische Interpretation jetzt, aber das hilft mir manchmal ganz gut. Genauso wie es gibt dieses, also ich versuche, ich habe immer so ein schwieriges, ich habe ein schwieriges Verhältnis zu Gott und ich habe ein schwieriges Verhältnis zum Gebet, glaube ich manchmal, weil ich eben nicht so damit aufgewachsen bin und manchmal mir das so ein bisschen fremder vorkommt. Aber was ich total gern mag, ist dieses Modell-Ani oder Modar-Ani. Also ich bin dankbar oder ich gebe Dank. Und es ist so am Anfang, am Morgen sagt man das. Und ich finde es ganz witzig, weil ich das als Kind fand ich das unglaublich gruselig. Also weil der Text ist halt, ich danke dir, lebende und ewige Kraft, dass du meine Seele mir wiedergegeben hast in, ich weiß gar nicht, Mercy, wie sagt man das auf Deutsch?
Gnade.
Gnade, genau. Und in Glauben an mich. Und das finde ich ganz schön.
Das war gut.
War gut?
Ich glaube, es ist kurz so, wow.
Ja, ja. Weil Kübra sagt immer, dass Kübra kein Englisch kann, aber das war richtig gut. Stolz auf dich. Genau, und ich finde diese, also als Kind fand ich das so gruselig, diese Vorstellung, dass meine Seele irgendwo anders ist, während ich schlafe und die dann wiedergegeben wird. Ich denke mir so, und was, wenn Gott nicht will? Ich fand es richtig gruselig. Aber jetzt finde ich es irgendwie schön und ich finde diese Idee schön, diese, das ist nicht mein Glaube in dich, sondern Gottes Glaube in mich. Das finde ich irgendwie ja. Und dann gibt es noch einen Vers sozusagen aus einer Parascha, wo diese Parascha um Miriam, Behalachot heißt es, glaube ich. Ja. Und da geht es darum, dass Miriam diesen Ausschlag bekommt und dann außerhalb des Camps sein muss von den Israeliten. Und dann gibt es, schreit ihr Bruder, also Mosche sagt El Refana La. Also Gott heile sie oder mein Gott, bitte heile sie. Und es ist so, es gibt auch so mehrere modernere Lieder davon, die so interpretiert sind. Wo das dann so, genau, so jüdische, wie es so christlichen Pop gibt, gibt es auch so jüdischen Pop. Und den Vers finde ich total schön. Und es gibt auch manche Gemeinden, in denen das dann einfach so, es gibt traditionelle Gebete, die man sagt, um damit jemand heilt. Aber es gibt dann halt auch nochmal das. Und sowas finde ich immer richtig, richtig schön. Genau, und dann manchmal gibt es noch so Verse, die ich mir so für mich selber eher sage, so selber als so Mantra. Und es ist nicht so Hoffnung vielleicht, sondern es ist so ein bisschen für meine eigene Impulskontrolle vielleicht. Mhm. Oder wenn ich merke, dass ich irgendwie, also ich finde Wut ist super gut, darüber haben wir ja schon geredet, Wut ist gut. Aber manchmal merke ich, dass ich irgendwie so verbissen werde in irgendwas. Oder dass ich so, dass mich irgendjemand so richtig provoziert und ich weiß aber gar nicht unbedingt, warum die Person mich jetzt so triggert. Und dann gibt es so zwei Konzepte oder zwei Sachen, die ich mir, oder drei Sachen eigentlich, die ich mir immer wieder sage. Und das ist einmal Verhafta Larecha Kamocha, also liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das sage ich auch zu mir manchmal, wenn man so selber, wenn ich so zu hart mit mir selber bin und mir denke, wenn ich jetzt mit mir befreundet wäre, würde ich niemals so mit mir reden, würde ich niemals sowas zu mir sagen. Und dann, weil es ist ja dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also es ist beides. Und dann gibt es noch diesen Konzept As Pirka Avot, das ist diese Sprüche der Väter. Dann Lekafsrut, also dass man jedem immer so Benefit of the Doubt geben sollte. Also jeder ist unschuldig, bis es anders bewiesen wurde. Das hilft mir auch manchmal ganz gut, wenn ich irgendwie so mehr denke, so okay, irgendjemand hat es irgendwie auf mich abgesehen oder so, dass man das nochmal sowas so sagt. Und dann finde ich auch noch ganz schön dieses Konzept von Bezalem Elohim im Abbild Gottes, dass halt das so Heiligkeit in jeder Person ist oder in jedem Geschöpf, was kreiert wurde. Und dann, das hilft mir dann auch manchmal so, wenn ich jemanden so gar nicht leiden kann, dass es dann aber trotzdem, dass man trotzdem irgendwie so respektvoll im Umgang bleibt, weil ich finde, das ist ja manchmal schon ziemlich schwer. Genau, das sind
aber
so Sachen.
Ja. Mal angenommen, es gibt jetzt eine Situation und dich verlässt der Mut oder du weißt jetzt nicht, wie soll ich das machen oder wie geht das jetzt weiter? Schlägst du dann Texte auf oder kommt dir das einfach in den Sinn? Ist das so ein natürlicher Umgang oder je nach Situation weißt du, okay, jetzt möchte ich singen oder jetzt möchte ich mir Verse durchlesen? Also ist das was Aktives, was du dann praktizierst und dir das in Erinnerung rufst oder?
Ja, eher schon so. Und das sind auch nicht, also das hilft auch nicht immer. Es gibt auch andere Mechanismen, die ich mache. Also so, ich mache viel, ich habe ja dieses Somatische gerade schon beschrieben. Also es gibt so Körperübungen, die ich mache oder ich mache so Atemübungen eher oder ich weiß ganz genau, okay, ich muss jetzt nach Hause in Ruhe und mich auf den Boden legen oder sowas. Und es ist ja dann, an dann muss ich nicht unbedingt an so einen Text denken oder so, aber genau. Und diese Mantra-Sachen sozusagen, wenn ich so merke, dass ich so ein bisschen gereizt von jemandem bin, das ist mittlerweile so, habe ich mich so drauf trainiert, dass es so automatisch kommt, aber ich musste das mir antrainieren sozusagen, weil es nicht etwas ist, mit dem ich irgendwie aufgewachsen bin oder ja.
Ja, aber überhaupt, dass es sich automatisch aufrufen kann, muss ich ja mich davor schon mal damit beschäftigt haben, überhaupt zugriffsbereit haben oder auch in so, wir haben ja auch, wenn man so in Angstsituationen ist, weiß ich nicht, am Abend, wenn ich nach Hause laufe und irgendwie doch ein bisschen so dunkle Straßengasse, weiß ich nicht, da fühlt man sich ein bisschen unsicher, dann möchte man ein Gebet aufsagen und dann kann ich jetzt nicht nochmal einen Koran aufschlagen und suchen, wo war das oder welche, ich meine, das ist ein Riesenbuch. Und wenn ich das parat habe, dann kann ich natürlich ein Stichwort suchen, aber ansonsten ist es immer gut, finde ich, solche Sachen auch eben irgendwie doch ein paar Mal gelesen zu haben und sich ungefähr auch daran zu erinnern und vielleicht auch gerade an, ich weiß, dass wir auch sehr viele junge Zuhörerinnen und Zuhörer haben, wenn sie sich denken, oh, ich habe jetzt da diese Verse gar nicht parat, es hilft einfach ein paar Mal sich oder überhaupt sich damit zu beschäftigen, was die Religion so hergibt. Und dann findet ihr vielleicht euren Lieblingsvers oder einen Vers, eine Stelle, was euch Kraft gibt. Das muss ja auch nicht für jeden gleich sein.
Und dann vielleicht auch mal ein Hoch auf das Rezitieren oder auswendig lernen.
Ja.
Das wird oft ja so ein bisschen, weiß ich nicht, irgendwie negativ betrachtet. So, warum lernen sie das jetzt auswendig oder warum wiederholst du das ständig? Und ich glaube, dass da eben auch eine Kraft drin liegt, in solchen Momenten dann abrufen zu können.
Ja. Ich glaube, diese Repetition ist tatsächlich auch beruhigend. Also du hattest ja oft darüber geredet, zum Beispiel, dass du einfach Koran rezitierst und es ist gar nicht nur wichtig, welches, sondern es hat dieses irgendwie so, wenn man sich so zentriert sozusagen, wenn man das mit so mehr vielleicht so neospirituellen Begriffen benutzt, also so beschreiben will, oder? Und dieses, ich finde auch manchmal diese Melodie dann, in der man das aufsagt, ist irgendwie beruhigend. Mhm. Oder im Jüdisch, also im Gebet merkt man ja auch, also man sitzt ja auch nicht die ganze Zeit, sondern du machst so Sachen. Mhm. Und dann auch, ich finde, natürlich ist es total, wenn du nicht weißt, warum jetzt gerade Leute aufstehen und wann Leute aufstehen und so, dann ist es total destabilisierend. Das ist ganz schlimm, wenn wir bei Mike und Gottes sitzen und sind so, okay, aufstehen? Ja? Okay, was? Aber wenn man das weiß und wenn es so eine innere, wenn ich einfach irgendwo hingehe und ich weiß genau, okay, ich stehe jetzt da, stehe ich auf, da setze ich mich hin, dann hat es auch was beruhigt.
Ja. Aber ich habe eine Gemeinde.
Ja,
ich liebe euch. Aber beim Abendmahl gibt es so eine bestimmte Stelle, da gibt es so Gesänge vorher und dann mache ich so die Handbewegung und in meiner Gemeinde ist das noch nicht so übergegangen, dass der Moment ist zum Aufstehen.
Ach so.
Also ich weiß nicht, in der Vergangenheit ist das vielleicht unterschiedlich praktiziert worden und dann ist vielleicht eine Verwirrung und ich versuche eben euch Lieben dahin zu kriegen, bei diesem Gesang aufzustehen und manchmal sage ich das vorher an, jetzt üben wir das einmal und ich singe das so und dann steht ihr dabei auf und dann denke ich immer, jetzt haben sie es und beim nächsten Mal ist das wieder vergessen.
Aber passend dazu, es gibt es gibt so Streitigkeiten, ob ich beim Schma aufstehen soll oder mich hinsetzen soll. Und in der einen Synagoge, in der ich manchmal bin, ist es einfach, waren die Leute so verwirrt, weil die Hälfte steht und die Hälfte sitzt. Und irgendjemand war mal so, was ist eigentlich, weil es gibt so mehrere Kammerkommen, also die Tradition des Ortes und danach sollte man sich nicht, und dann war so ein älterer Mann, war so, das ist unsere Tradition. Die Hälfte steht und die Hälfte sitzt.
Das also, finde ich super. Vielleicht nehme ich das.
Ja, genau. Nehme ich das.
Jetzt haben wir aber beide schon erzählt, genau. Wie ist es
denn hier? Ja, ich habe aber auch sehr viele Punkte, wo ich andocken kann und wo ich auch mich richtig gut mit reinfühlen konnte. Ich fange mal bei Maike an. Du meintest ja, das Buch gibt schon mal, man schlägt es auf und es gibt schon die Hoffnung her. Und so sehe ich das auch tatsächlich auch im Koran, dass einfach sehr viele auch Erzählungen über, sei es jetzt eben Jona, der im Bauch des Wals zu Gott betet und auch daraus kommt, sei es jetzt Josef, der aus dem Brunnen rauskommt, also auch immer tief tiefste Tiefe, sage ich jetzt mal. Oder auch andere Propheten, die Schwierigkeiten haben. Hiob, der dann auch eben betet und aus der Misslage dann rauskommt. Also für mich ist Hoffnung, Vertrauen an Gott auch sehr groß verbunden. Oder auch überhaupt das Präsentsein im Gebet, egal ob man aufsteht oder sitzt, überhaupt zu wissen, wo bin ich, vor wem stehe ich, warum mache ich das? Weil ich sehe da quasi auch meine Hoffnungsquelle bei Gott. Und nicht die Texte allein geben mir Hoffnung, sondern weil ich weiß, woher die Texte kommen und wohin sie gehen werden. Und überhaupt zu wissen, dass ich mit meinem Leid oder mit meinem tiefen Punkt jetzt momentan nicht allein auf der Welt stehe. Ich muss ja nicht unbedingt immer Menschen haben, die genauso im Deep sind wie ich, sondern überhaupt zu wissen, dass Menschen, die sehr schwierige Umstände hatten, auch da rausgekommen sind. Und da eben die Hoffnung, dass man auch selber rauskommen wird. Und da haben wir auch im Koranverse, wo auch im Duha steht da, bei dem morgendlichen Glanz und bei der Nacht, wenn sie finster und am stillsten geworden ist, dein Herr hat dich weder verlassen, noch ist er unzufrieden mit dir. Also so wie jeder Tag eine Nacht und einen Tag hat, Tageslicht hat, vergehen auch die Schmerzen, vergehen auch die Situationen oder eben die Situation, wo wir uns schlecht fühlen und uns geht's einfach nicht gut. Und manchmal sind wir auch voreilig oder natürlich möchten wir nicht, dass dieses Gefühl andauert, weil es ist gar nicht so einfach, da rauszukommen. Und manchmal sieht man wirklich kein Licht. Aber überhaupt zu wissen, okay, es ist vergänglich, weil unser Leben auf dieser Welt ist auch vergänglich. Und dieser Vers ist aber herabgesandt worden zu einem bestimmten Anlass. Und zwar, ich habe jetzt, glaube ich, auch mehrmals gesagt, der Koran ist ja in 23 Jahren herabgesandt worden und es gab mal eine Offenbarungslücke, also wo der Prophet keine Offenbarung erhalten hat, heißt, wo er mit Gott nicht kommuniziert hat über Gabriel. Und da haben dann die Menschen, die nicht an ihn geglaubt haben, sich lustig gemacht nach dem Motto, ah, schau mal, er hat dich verlassen. Schau mal, Gott möchte gar nicht zu dir sprechen. Oder wo sind denn deine Geister, die mit dir sprechen? So haben sich eben lustig gemacht. Und er hat sich dann auch so, er war betrübt und hatte natürlich auch nicht die Sorge, dass Gott nicht mit ihm spricht, sondern eben diese Durst danach, dass Gott eben wieder zu ihm spricht. Und dass da ein Vers dann offenbart wird, dass dein Herr dich nicht verlassen hat oder mit dir nicht unzufrieden ist. Es war jetzt gerade eine Pause. Und manchmal, ich weiß, dass im Muslimischen, also muslimische Menschen tendieren manchmal auch dazu zu denken, wenn es ihnen schlecht geht, dass, oh, ich habe jetzt so was Schlechtes.
Oh, Gott hat mich verlassen.
Genau, Gott hat mich verlassen. Ich habe jetzt was so Schlechtes gemacht, dass ich jetzt auf mich allein gelassen worden bin. Und Gott verlässt uns nicht so. Und vielleicht ist es momentan eine Zeit, die ich überwinden muss, selber erstmal schauen muss, wie komme ich hier raus? Weil ja, die Hoffnung ist bei Gott, dass Gott mich da rausbringt, aber ich muss auch was machen. Ich eben, manchmal ist das auch ein Liegen, manchmal ist es auch darüber sprechen oder darüber nachdenken oder einfach diesen Tag zu überwinden, egal mit Gebet, ohne Gebet, aber auch, dass man weiß, die Kraft, daraus rauszukommen, hat auch Gott in uns reingegeben. Also der Wille spielt halt da auch eine Rolle. Und für mich spielt da auch ein anderer Vers auch eine ganz wichtige Rolle. Inna ma'al usri yusra, und zwar ist es im Inshirah, der 94. Sure, da steht, doch wahrlich mit dem Schweren kommt die Erleichterung. Also wenn es ist immer so ein Kreislauf, danke. Dass immer nach einem Schweren was Gutes, was eine Erleichterung kommt. Und wir sind ja sehr krass jenseitsorientiert als Musliminnen und Muslime, heißt, wenn ich tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob mein Satz jetzt viel Hoffnung macht, aber wenn ich in dieser Zeit wirklich nicht mehr den Eindruck habe oder nicht mehr wirklich aus dieser schwierigen Zeit nicht mehr rauskomme, dann weiß ich aber zumindest, dass es eine Ewigkeit geben wird, bei dem es nur noch bergauf geht, wo es unendliche Glückseligkeit gibt. Und das allein gibt auch schon Hoffnung für mich, weil ich weiß, okay, alle Schmerzen, die ich hier durchmache, das sind alles vergänglich. Und überhaupt dieser Gedanke und Gott ist bei mir und wir haben halt auch andere Gottesgedenken, eben Sätze oder Zikr nennt man die man öfters sagt, so dass eben wahrscheinlich weg, das ist es wie beim Gesang, dieses Murmeln, dieses Summen. Im Herzen entwickelt sich da was. Ich kann es gar nicht beschreiben, was. Ich kann auch nicht sagen, nach zweimal Vorsagen passiert das, so auch nicht. Aber ich glaube, das ist so, wenn die Gedanken und dein Herz und deine Sinne eins werden und dann so, weißt du, wie bei Harry Potter das Voldemort-Schwert, Harry Potter-Schwert und dann ja, Zauberstab meine ich genauso und dann Expecto Patronum und dann alles.
Guck mal, haut einfach an.
Ja, ich habe letztens Harry Potter angeschaut, deswegen habe ich das noch so. Aber ja, genau, und ich finde, das sind halt so Zauberformel, die wir aus unseren Religionen vielleicht mitbringen, die wir anwenden können, wenn es uns mal schlecht geht. Und genau, und ich finde auch ganz wichtig, was du gesagt hast, Rebecca, dass wir auch gut zu uns sein sollen. Dass wir da auch uns, also selbst Liebe hört sich ein bisschen blöd falsch an, weil, also nicht, dass die mit Ego pushen, sondern Gott hat mich auch erschaffen, Gott hat mich lieb, ich muss auch mich lieb haben, damit ich auch andere lieben kann. Und dass man da auch so ein bisschen
nachsinnert. Ist Hoffnung denn ein Name für Gott im Islam?
Jetzt muss ich mal überlegen, Hoffnung auf Arabisch.
Oder
Tikwa. Ich weiß nicht, ob es irgendwie ähnlich ist.
Oder führt man die Hoffnung so in die Nähe Gottes? Also ist das ein weiß ich nicht, ein Begriff, der damit irgendwie assoziiert?
Der Errettende. Dann kann ich vielleicht schon sagen, das geht in die Hoffnung. Okay. Also die Rettung ist da. Ja. Also vielleicht, ich muss nochmal bei Hoffnung schauen, aber der Errettende heißt Gott.
Ja.
Und da geht das, glaube ich, schon, das überlappt sich dann, glaube ich, schon.
Ja. Weil in der Götterwelt der Assyrer, Babylonier, der Römer, der Germanen, da sind die Götter ein Gott des Waldes, Gott der Fruchtbarkeit, Gott des Krieges und so weiter. Und dann kommt dieser Gott, Gott der Hoffnung. Also Hoffnung ist im Ersten Testament auch ein Name für Gott. Und das war schon besonders und anders. Mhm. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, was auch in der Gedanken-, Glaubens-, Götterwelt der anderen Völker ein bisschen unvorstellbar war. Mhm. Und was ist das für ein Gott? Also wie ein Gott der Hoffnung, ja? Was können wir denn damit anfangen?
Mhm.
Das finde ich, das wird heute irgendwie so schnell überlesen. Und ich finde, das ist nochmal ein wichtiger Aspekt, auch warum das so besonders gewesen ist zu alttestamentlichen, ersttestamentlichen Zeiten. Also die Israeliten, die gesagt haben, das ist unser Gott, Gott, unsere Hoffnung, entwirft ein ganz anderes Gottesbild. Also über den Monotheismus haben wir schon gesprochen, aber in Verbindung zur Hoffnung, im Gegensatz zu den Göttern, die es gegeben hat zu der Zeit. Es ist nicht der 100. Gott des Krieges, sondern eine Umkehrung von allem. Und das finde ich irgendwie nochmal ganz besonders, das vielleicht auch Menschen so verständlich zu machen, woher das kommt, weil das klingt ja so unrevolutionär eigentlich. Ja, mein Gott, der Hoffnung ist ja klar, Hoffnung, immer erzählen die von Hoffnung, aber weil so, ne? Aber wo kommt das eigentlich her? Und irgendwie finde ich, lohnt es sich daran festzuhalten, auch wenn einige Menschen noch so ein bisschen drüber sind, diese Hoffnung oder dieses Mutmachende oder wieder aufstehen und weitergehen. Ich glaube, dass das weiterhin ein ganz wichtiger Motor ist des Lebens, um durch das Leben überhaupt durchzukommen. Mm. Deswegen
könnt mich Churchy as hell, wollte ich gerade sagen, abstempeln.
Ihr könnt mich super für das perfekte Crop-Top. Ja. Churchy as hell.
Oh mein Gott,
bitte.
Jetzt wird's Merch geben.
Ja,
damit ich meine Endsturz abhänge. Okay.
Ja, weißt du.
aber apropos Merch, gibt's wirklich klassischer kirchlicher Merch sind Poster, Bilder, Postkarten, Weichzeichner, Blumenwiese oder das offene Meer oder ein Anker und dann steht da halt so ein Bibelzitat.
Mhm. Ja.
Gibt es sowas auch bei euch? Leute, die das, also irgendwelche Shops, die das produzieren und Menschen, die sich das dann so hinhängen und so verschenken. Mhm. Gibt es da einen Markt für?
Oder? Es gibt so Gebete. Also ich habe auch so ein Tfilat HaDerech, so Mini-Ding, was du so an deinen Schlüsselhänger machen kannst. Oder solche Sachen gibt es viel. Diese Bildersachen sind halt schwierig.
Ja.
Genau, also das macht man nicht so unbedingt. Aber es gibt auch so, ich weiß nicht, einfach so...
Aber warum?
wegen dem Bild, wegen des Bildes.
Ja, 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 aber ein und Bild von einer Blumenwiese.
Wäre okay, aber ist halt so.
Ah, verstehe. Das greift noch.
Schwieriger, weil, oder debattierter.
Ah, ja.
Das ist nicht so Mainstream, weil ja selbst irgendwie auch so Blumendarstellungen und so eine Zeit lang auch also auch schon, weil es die Schöpfung Gottes ist und du sollst das alles
dich verhindern. Oh mein Gott, jetzt habe ich was ganz Neues gelernt.
So, und im Islam ist das ja ganz, ganz stark so zum Beispiel auch. Deswegen haben wir
verbinden mit
Kunst aus Buchstaben und sowas, ne?
Ja.
Also, und das gibt es auch im Judentum. Also so dann so antike Teller oder so, die so siehst, dass die da so beschrieben sind oder so, aber.
Ja.
Diese, ich weiß genau, welche Bilder ich habe. Und ich finde die so witzig, weil ich finde, das ist so die, weiß nicht, hat so Live, Love,
ja, ja.
Vibes.
Genau.
Ja.
Ja.
Ja, also ich kenne, ich muss jetzt auch direkt an Gebete denken, wie Ayat al-Kursi, die man als Kette tragen kann, die in Häusern platziert werden können, also so eine Kalligrafie-Schrift, ob größer oder kleiner oder wo wirklich nur Allah oder Mohammed draufsteht. Oder also als Merch ist halt, ich glaube, bei uns ist eher so also eine Miniatur von der Kaaba oder Miniatur von der Moschee in Medina, wo der Prophet, Friede sei mit ihm, begraben ist. Oder eben, weiß ich nicht, von Masjid al-Aqsa in Jerusalem. Also solche Miniaturen eher. Aber manchmal haben wir auch tatsächlich so Zitate auf Wolken, auf, weiß ich nicht, ja, so Natur und Gebilde. Ja, ja, das ist was anderes, aber genau. Aber das ganz kurz.
Auch so Meme-Ästhetik.
Ja, ja, stimmt. Ja, aber auf jeden Fall sowas Himmlisches, Harmonisches irgendwie so und dann ein Zitat.
Ja.
Aber das ist eher natürlich auch so, Merch kann man schon sehen. Vielleicht ganz kurz zu dem, was Rebecca gesagt hat, damit ich das nicht unkommentiert lasse. Ja, die Idee von etwas zeichnen, das ist halt auch ein bestrittenes Thema im Islam, ob man auch nicht andere Sachen zeichnen kann, weil man erschafft ja dann quasi was.
Mhm,
und dann hat man die künstlerische Erschaffung, aber da gibt es unterschiedliche Meinungen und deswegen kann man dann nicht irgendwie Haram sagen. Ja. Also es ist nicht verboten, wenn man jetzt, weiß ich nicht, etwas zeichnet, weil die Frage kommt auch oft, aber genau, erkundigt euch bei dem Imam des Vertrauens.
Risiken und
Nebenwirkungen. Genau, aber genau, auch sowas, ich glaube, das hatten wir auch mal, ich weiß nicht, ob wir das mal im Podcast besprochen haben oder unter uns, weil ich meinte mal,
die reden, was erzählst du, was reden
sie? Ich meinte mal, dass ich eigentlich solche Sprüche mit so Hintergründen mag. Und dann hatte ich die...
Ah, die wird mir vielleicht long.
Ja, ich weiß nicht, manchmal mag ich das tatsächlich, dass so Wolken, zurzeit sind Wolken sehr beliebt bei mir, und dann eben so einen tollen Spruch und ich weiß nicht, ich mag das, ich weiß nicht, ob das ist, das am Anfang ist.
Das check. Also ich habe auf jeden Fall stapelweise diese kirchlichen Postkarten, Poster, Bilder, die kriegen wir auch immer einfach so zugeschickt von irgendwelchen Versandhäusern. Und ich kann das quasi überkleben, also ich kann da Bibelvers, mal nur Koran-Zitat überkleben. Oh,
nachhaltige Gestaltung von Geschenken.
Ja, nein, aber ich, genau, aber wir können auch was Neues.
Ja. Ja. Aber ich habe jetzt gehört, genau, Hoffnung ist ja Halt geben.
Mhm.
Und vielleicht, wir kommen ja auch gleich zu Ende, würde ich sagen, Halt geben, beziehungsweise zu hoffen im Leben, finde ich, spielt eine ganz zentrale Rolle überhaupt des Menschen. Egal, ob man jetzt an Gott glaubt oder ob die Hoffnung von Gott schöpft oder von was anderem. Weil ansonsten tue ich mich schon ein bisschen schwer, überhaupt im Leben mich zu motivieren. Ich weiß nicht, vielleicht denke ich so, weil ich genau weiß, wo meine Schöpfungs- oder Hoffnungsquelle eben ist. Nicht Schöpfungs-, sondern Hoffnungsschöpfungsquelle, so, das meinte ich. Wie denkt ihr darüber? Was sind eure Gedanken?
Es gibt dieses Buch, was ich absolut, absolut liebe, von Viktor Frankl.
Ah ja.
Ich das darüber schon mal gelesen? Ich
werde die Welt nie wissen?
Trotzdem Ja zum Leben sagen.
Das wollte ich.
Genau. Und das ist ja so ein Psychoanalytiker gewesen oder halt ein Psychologe, Therapeut, auch so aus Österreich-Ungarn, der selber in Theresienstadt zum Beispiel war und dort deportiert wurde hin. Und er hatte dieses, während er in diesem KZ war, hat er immer an diesem Manuskript geschrieben für dieses Buch. Mhm. Und er hat halt diese Philosophie, dass es halt, also dieses trotzdem Ja zum Leben sagen, in dem, neben seinen Erfahrungen, die er dort im KZ macht, beschreibt er halt auch, dass dieses schreiben die ganze Zeit an diesem Manuskript und diese Idee, egal wie lächerlich das ist, und er sagt auch, dass Leute sich über ihn lustig gemacht haben und sowas, dass ihm das geholfen hat zu überleben, weil er einen Sinn hatte.
Ja.
Und er sagt halt, dass laut seiner, ich breche das jetzt so sehr runter, aber durch, das ist dieses Logotherapie heißt es, oder das ist seine Idee, und dass du einen Sinn im Leben haben musst und ergo auf was du hoffen kannst sozusagen, um gesund zu bleiben oder um irgendwie voranzukommen. Und er sagt halt, dass es voll oft in unterschiedlichen psychischen Krankheiten daran liegt, dass du die Hoffnung nicht mehr hast oder dass du keinen Sinn im Leben hast.
Mhm.
Genau. Und daran denke ich sehr oft.
Sehr tolles Buch.
Ja. Voll.
Ich bin manchmal immer überrascht, wie viel Energy ich habe. Also wie viel Lust und Freude und irgendwie...
Also über dem...
Okay. Überrascht schon so. Und meiner Interpretation zum jetzigen Zeitpunkt kann sich noch alles ändern, wenn ich in 30 Jahren auf mich zurückblicke. Aber es drückt sich vielleicht gut in diesem Vers aus. Und zwar bei Jesaja 40 heißt es, die aber auf Gott hoffen, empfangen neue Kraft. Wie Adler wachsen ihnen Flügel, sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und werden nicht matt.
Ja.
Und das verbinde ich noch besser mit mir selber.
Ja.
Jesaja 40, 31.
Fun Fact, das hat gar nichts mit Hoffnung zu tun. Aber immer wenn wir Adler übersetzen, steht da eigentlich Geier.
Ja, ja. Das wäre okay. Mir geht's nicht um, also mir geht's um die Flügel.
Ja,
genau. Und um die Kraft und um die Stärke. Ja, ist die Luther-Übersetzung.
Steht auch. Nee, genau, es steht auch in den jüdischen Übersetzungen immer, weil das so europäisiert wurde. Aber der Geier eigentlich ist das, was der, also für die, Mittel, also man sagt, ich hasse dieses Wort Mittlerer Osten, aber in diesem Kulturkreis war der Geier das, was der Adler für uns ist, als mächtig und als Schöpfer, also so als der mächtigste Vogel, aber auf, in unserem Verständnis ist Geier was anderes, deswegen wurde das umgeändert. Ich finde es einfach nur witzig.
Schön. Ja, sehr spannend. Also da muss ich so ein bisschen dran denken, weil ich mich immer wieder frage, wo kommt meine Energie? Und, aber ich weiß, woher und warum und woran ich festhalte und warum ich im PR das tue. Ich habe euch natürlich noch ein Gedicht mitgebracht.
Maike bringt Mist, damit ich jetzt. Okay, wollen wir das zum Ende?
Ja. Aber genau, ich kann jetzt oder nee.
Oder ich beende und dann sagst du dein Gedicht und dann enden wir, ohne was weiteres zu kommentieren. Das war's mit der Folge von 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Und schreibt uns gerne auch in die Kommentare, was euer aufmunterndes Gebet, Gedicht, Gesang ist. Wir sind gespannt darauf zu lesen, was euch so aufmuntert. Und vielleicht lesen ja auch andere darüber nach und können sich das anschauen und vielleicht muntern sie sich auf. Und jetzt Bühne frei für Maike und ihr Gedicht.
Bevor ich aber lese,
muss
ich doch noch was sagen.
Ja.
Und zwar haben wir noch eine kleine Ankündigung zu machen. Und jetzt gucken wir beide dich an, Rebecca.
Ja.
Das ist nämlich unsere vorletzte Sendung mit Rebecca. Du wirst zur nächsten Sendung das letzte Mal bei uns sein und hast dich entschieden, mit dem Podcast aufzuhören. Warum, wieso, das klären wir alles in der nächsten Folge. Aber das wollen wir auch schon mal ankündigen. Natürlich ganz traurig, aber wir freuen uns und können auch alles verstehen. Aber dann wisst ihr schon mal Bescheid. Das wird die letzte Sendung mit Rebecca. Das ist die vorletzte, die nächste mit die letzte mit Rebecca. Es wird auf jeden Fall weitergehen, keine Sorge. Das lüften wir alles in der nächsten Folge.
Ja.
Bleibt dran.
Und jetzt das Gedicht natürlich von...
Wie heißt sie? Jetzt habe ich so... Ich bin so,
wenn ich ein Gedicht mitbringe, ist es immer...
Nur von einer Frau.
Genau, die. Genau, es ist du, der Blumenlöffel,
wie
ich ja schon sehr oft gesagt habe. Und zwar geht es ein bisschen, ich glaube, inhaltlich so darum, an der Hoffnung festzuhalten und hoffnungsvoll zu leben. Das Gedicht heißt Klavier üben. Meine kleine Tochter spielt eine Tonleiter und geht immer einen Schritt zurück, ehe sie zwei vorwärts macht. Sehr lange versucht sie das. Meine kleine Tochter spielt eine Tonleiter und ich höre ihr zu. Es sind nicht die Klaviertöne, nicht die Mechanik, es ist nicht der Fortschritt, es ist die Geduld. Das langsame, unbeirrbare Wachsen, aber wie lange üben wir schon spielen? Immer wieder diese Tonleiter. Frieden. Spiel noch einmal, kleine Tochter, tröst es mich.
Schön, danke.
Amen.
Darf nichts mehr sagen, wenn du schon beendet hast.